Happy Shooting Folge 612. Ich bin scharf, ich bin hell, nimm mich! Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Andrea Camera und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Und mal wieder ist verblüfft, wer uns live zuhört, weil heute ein Mittwoch ist, aber wer das in Folge hört, ist alles ganz normal.
Dienstag 2.0. Es ist Dienstag. Es ist immer Dienstag, wenn wir aufnehmen.
Macht nichts.
Immer.
Die Sonne scheint, uns geht es gut. So können wir starten. Super!
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Tja, so schaut's aus, Mensch.
Schon wieder eine Sendung. Für die, die normal zuhören, ist das die wöchentliche Sendung. Für uns ist es die dritte in zwei Tagen, weil wir nehmen vorher auf wieder mal, weil ich konnte es nicht lassen und musste mal wieder irgendwo wegfahren. Und das Resultat ist ja ein Pre-Recording und zwar heute am 29. Mai. Das heißt, wer das jetzt live hören sollte, ihr dürft natürlich live Fragen reinwerfen, zum Beispiel in den Slack, in den Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage.
Ganz genau. Und ja. Wer das jetzt gerade hört und sich wundert, warum in dieser Sendung vielleicht seine vielleicht schon vor einer Woche gestellten Fragen hier nicht aufgetaucht sind, das ist der Grund, weil wir schon am 29. Mai diese Folge aufgenommen haben. Macht ja aber auch nichts, weil die Fragen gehen ja nicht verloren, dann kommen die eben etwas später drin.
Und es wimmelt von Spezialsendungen. Jetzt hatten wir erst das Sommerspezial und für heute haben wir uns auch was Besonderes ausgedacht. Und zwar wollen wir mal wieder das Thema Drucken näher angehen.
Richtig. Und das Ganze leiten wir aber ein mit einem Thema, das ich noch vom Klostergeister-Workshop mitgebracht habe. Weil bevor man irgendwelche Bilder ausdrucken möchte, muss man sie ja mal machen. Da haben wir jetzt ja im Sommerspezial zum Beispiel drüber gesprochen. Aber sie möchten dann natürlich auch bearbeitet werden. Und das kann man natürlich zu Hause an seinem Desktop tun. Das kann man mobil an seinem Notebook tun. Oder, wenn man eben sowieso Lightroom-Abonnent ist, kann man das auch auf Android und, ich glaube Android geht auch, ne? Und iOS-Geräten mit Lightroom Mobile tun. Und da hatte ich bisher überhaupt gar keine Aktien dran, weil mir irgendwie vollkommen unklar war, wie ich mit Lightroom Classic und Lightroom Mobile zusammenarbeiten könnte, ob das überhaupt irgendwie sinnvoll von mir genutzt werden könnte, weil ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, damit ein Shooting mit ein paar hundert Bildern oder gar mehr zu bearbeiten, weil es da eben so essentielle Funktionen wie diese Bearbeitung auf die nächsten 100 Bilder übertragen einfach nicht gibt. Also es war alles immer sehr
eingeschränkt. Ich glaube, dafür ist es einfach nicht gemacht, weißt du? Ich glaube, dafür ist es einfach nicht gemacht.
Nee, aber das waren einfach so meine Eindrücke, weshalb ich das nie gemacht habe. Und außerdem lief es ja sowieso nur sinnvoll, wenn du dieses CC-Abo hast. Und das hatte ich ja nicht. Nun musste ich in dieses Wasser reinspringen, weil ich ja keine sinnvollen Alternativen für mich gefunden habe. Und nun kam der Klostergeister-Workshop.
Und dann kam Dirk.
Und auf diesem Klostergeister-Workshop war der Teilnehmer Dirk. Der frug mich dann so, warum ich denn nicht vielleicht das eine oder andere mit Mobile mache oder ob ich das nicht vielleicht auch nutzen könnte. Und meine Skepsis begegnete er mit dem Herausziehen eines älteren 12 Zoll iPad Pros, was er sein eigen nennt, mit Stift, diese Version 1 noch. Und er hatte das drauf und sagte gleich, ja, er macht zu Hause das auch mit Lightroom Classic, weil ist einfach schöner und so und umfangreicher. Aber man kann dann eben einstellen, was man synchronisieren möchte und dann nimmt er sich eben einen Teil davon mit oder importiert halt unterwegs auf sein iPad und kann dann ja zu Hause weiter bearbeiten. Und plötzlich, ja, tat sich so etwas wie so ein Gas-Syndrom bei mir, also dieses Gear-Acquisition-Syndrom.
Zuckte der Boris ganz leicht.
Es zuckte so ganz leicht, weil, Chris, ich hatte es dir schon erzählt, seit du mal mit dem allerersten iPad hier warst, da hatte ich dir schon erzählt, als ich die Keynote mit diesem ersten iPad gesehen habe, da habe ich gedacht, das ist Star Trek Next Generation, das sind die Pads, ich muss sowas haben. Und immer siegte die Vernunft gegen diese Anschaffung, weil ich dachte, wofür? Weil alles, was ich damit hätte machen können, habe ich mobil viel bequemer am iPhone gelöst oder viel komplexer am MacBook. Und nun tut sich da also etwas auf. Ja, weil was passiert bei mir relativ häufig, also so zum Hintergrund, warum das überhaupt so kribbelt bei mir. Es kommt relativ häufig doch mal vor, dass ich einen größeren Satz an Bildern importiere nach einem Shooting zu Hause, möchte dann aber nicht hier im Büro sitzen, um die zu bearbeiten, sondern ich möchte einfach bequem im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen, während vielleicht der Fernseher läuft. Tanja ist da, guckt ein bisschen irgendwelche Serien oder Filme und man quatscht mal zwischendurch ein bisschen. Und dann bearbeite ich da Bilder. Aber das Problem ist, das kann ich mit dem MacBook nicht vernünftig machen, also mit dem MacBook Pro, weil da der Lüfter relativ schnell hochheult. Also Lightroom benutzt da die CPU sehr intensiv und es wird alles sehr warm. Und wenn du das Ding noch auf dem Schoß, auf dem Sofa hast, dann
und das geht ist die Luft
sowieso schlecht raus.
Das ist noch dein älteres.
Ist ein 2015er. Ne? Mhm. Keine Ahnung, ob das mit den anderen irgendwie besser ist.
Ja, bei mir lüftet der nicht, aber ich habe dafür auch ein Tool laufen, was im Zweifel den Turbo Boost abschält.
Ja, das könnte
da braucht er weniger helfen. Strom, dann ist auch ein bisschen langsamer, aber dann kannst du tatsächlich relativ, na zumindest lüfterarm damit arbeiten. Ja. Ist zwar eine Krücke, aber es geht.
Ja, Krücke ist halt auch blöd, ne? Naja, und dann wäre das natürlich eine witzige Idee, lüfterlos zu arbeiten. Und das iPad Pro scheint mir mit Lightroom Mobile dann auch performanter zu sein als ein lüfterloses MacBook 12 Zoll.
Das auf jeden Fall.
Ja. Was vielleicht die Alternative wäre, aber da ist ja auch eine relativ schwache im Vergleich CPU drin. Also das ist so der Hintergrund und er gab mir das Ding da mal in die Hand. Ich habe dann mal so 2-3 Bilder, die er da drauf hatte, bearbeitet. Und muss schon sagen, das war nett, so mit dem Stift lokale Anpassungen da direkt reinzumalen und anzupassen. Und ich war dann doch überrascht, wie viele Funktionen das Lightroom Mobile inzwischen tatsächlich hat. Also das ist bei weitem nicht mehr so stark eingeschränkt, wie ich es mal kennengelernt hatte. Da hat sich doch eine ganze Menge getan. Und die Idee wäre jetzt also, sich so ein Gerät anzuschaffen, dann eben ausgewählte Bilder synchronisieren zu lassen, halt von dem Shooting jetzt irgendwie nicht alle 500 Bilder, sondern so diese Schlüsselbilder. Also wenn sich eine Pose grundsätzlich geändert hat, das Licht geändert hat, die Location geändert hat, solche Dinge, wo man dann sagt, okay, pass mal auf, hier von 500 Fotos, da hast du vielleicht, weiß ich nicht, 10, 20 Schlüsselbilder drin, die nachfolgenden sind alle sehr ähnlich, dann lass doch die Schlüsselbilder synchronisieren, die kann ich dann in Ruhe auf dem Sofa bearbeiten. Das ist auch so ein, also viel mehr würde ich auch auf dem MacBook Pro nicht auf dem Sofa machen, nur dass ich dann gleich synchronisiere auf die anderen Bilder. Und dann würde ich die bearbeiten, der synchronisiert das alles schön zurück auf den Desktop und dann kann ich entweder abends oder eben am nächsten Tag am Desktop die Bearbeitung auf die restlichen Bilder übertragen. Ja, und das habe ich dann mal ausprobiert, weil das Ganze läuft auch auf dem iPhone. Habe mir also das Lightroom Mobile aufs iPhone installiert. Und es ist auch schon nicht schlecht, wenn du dann so ein paar ausgewählte Bilder auf deinem iPhone hast und kannst ja auch mit dem Finger dann da bearbeiten und ein paar lokale Anpassungen machen. Das ist natürlich nicht so fein möglich wie mit so einem Stift. Aber es geht.
Also so, das geht schon, ne?
Ja, um mal irgendwie einen Himmel dunkler zu machen oder einen Verlauf aufzuziehen oder irgendwo einen Fleck wegzustempeln. Das geht auch mit dem Finger. Ja, fand ich irgendwie ganz nett und könnte mir also so ein Workflow könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Und ich kenne jetzt natürlich keinen direkten Vergleich, wie jetzt so ein aktuelles iPad Pro gegen ein aktuelles MacBook, beide ohne Lüfter performt, also Lightroom Mobile entweder auf beiden oder eben Lightroom Mobile auf dem iPad versus Lightroom Classic auf dem MacBook. Der direkte Vergleich fehlt mir da, aber ich würde so aus dem Bauch sagen, dass das iPad da flotter sein wird.
Ziemlich sicher.
Und zudem natürlich mehr Spaß machen könnte. Man mit dem Stift dann ein bisschen Retusche und lokale Anpassung. Warum nicht?
Ja. Wie viel deiner Arbeit ist denn lokale Anpassung und Retusche?
Mächtig.
Und wie viel da, also die Frage ist, wie viel, also ich versuche bei mir immer so, na, ich gucke so auf den Split zwischen Management der Bilder, also sprich Verschlagwortung und Einpassen in meine Struktur.
Das nimmt natürlich auch
großen Teil in Anspruch. Ja. Und dann gibt es die globalen Bearbeitungen, die ich mache und wo ich aber auch relativ häufig eine Bearbeitung dann auf x Bilder übertrage. Und dann kommen noch so die Details mit hier noch ein bisschen abdunkeln, Burn und Dodge und so weiter. Yep. Und das ist Nicht so viel, aber es, also für mich wäre der Use Case viel wichtiger, das Management machen zu können.
Was ja auch damit geht, ne?
Ja, aber viel umständlicher.
Also Verschlagwortung und so. Aber Verschlagwortung habe ich in der Regel schon beim Import. Also wenn ich ein bestimmtes Shooting habe, sind die wichtigsten Schlagworte schon beim Import drin. Dann fehlen natürlich so die Details, ne? Also hatte ich erzählt in einer der letzten Folgen, wenn dann eben ein bestimmtes Pferd namentlich da drauf ist, dann muss das in die Stichworte rein. Das kannst du nicht beim Import machen, weil halt zig Pferde da drauf sind.
Und den Import machst du auf dem Lightroom Classic?
Das mache ich auf dem Lightroom Classic, ja. Also das würde ich hier an meinem iMac machen. Auf dem Hauptkatalog ganz einfach und dann würde ich eben Schlüsselbilder raussuchen, die ich dann mobil, also sprich auf dem Sofa, bearbeiten möchte und ja, da kommen wir dann vielleicht mal zu der Frage, wie kann man denn mit Lightroom Mobile und Lightroom Classic zusammenarbeiten? Weil das war ja so die zentrale Frage, wie man das überhaupt sinnvoll an den Start kriegen kann und das ist tatsächlich relativ simpel. Und zwar, wenn man in seinem Lightroom Classic, also ich kann jetzt vom Mac sprechen, aber das wird unter Windows ziemlich genauso aussehen. Wenn man in seinem Classic mit dem Abo sich eine Sammlung anlegt, links an der Seite Collection, und da dann Bilder reinschmeißt, dann hat man links neben dieser Sammlung ein kleines Symbol, also neben dem Namen von der Sammlung, ist ein kleines Symbol, so ein Doppelpfeil oder so eine Wolke. Ich glaube, es ist ein Doppelpfeil.
Das ist ein Doppelpfeil.
Und wenn man den anklickt, dann wird diese Sammlung über die CC Cloud synchronisiert mit allen teilnehmenden Anwendungen, die in demselben Konto eingeloggt sind. Und das war es auch schon. Und das Problem, was ich hatte bei den Klostergeistern, also der Dirk sagte mir, was ich da tun sollte. Und ich sage ja, lustig, geht aber nicht, habe ich hier nicht. Wenn also dieses Symbol fehlt, dann ist der Sync in Lightroom Classic nicht gestartet. Also es reicht nicht, dass man eingeloggt ist mit seinem Konto. Das ist man automatisch, wenn man diese CC-Version sich herunterlädt. Und dann braucht man halt ein Konto, das ist immer da. Aber man kann in Lightroom links oben auf den Namen von Lightroom klicken. Da ist so ein Logo-Text. Wenn man da draufklickt, dann tut sich ein Menü auf und dann sieht man da Synchronisation angehalten oder so etwas mit so einem Doppelstrich, also diesem Pausesymbol. Und da kann man draufgehen und kann sagen, Synchronisation starten oder fortsetzen. Und dann geht's los, dann ist dieser Doppelpfeil an der Seite da, diese Symbolik, draufklicken und dann kann man eben diese Sammlung anklicken und die wird dann synchronisiert. Und das geht natürlich auch mit mehreren, also beliebig vielen Sammlungen. Klickt man einfach alle an, die man auch auf dem mobilen Gerät haben möchte. Ja, und schon geht's los. Und das ist ganz nett in dieser eine Richtung. In die andere Richtung geht's auch. Das heißt, wenn du in deinem Mobile, am iPhone oder am iPad, wenn du Bilder dort hinzufügst, das habe ich zum Beispiel gemacht, indem ich direkt mit Lightroom fotografiert habe oder indem ich ein Bild aus einer anderen App an Lightroom gesendet habe. Kannst du aus jeder beliebigen App dann eben senden an und dann Lightroom. Dann landen die erstmal im Hauptverzeichnis von Lightroom Mobile und eben nicht in einer von diesen Sammlungen, werden aber trotzdem synchronisiert, weil sie auf Lightroom Mobile sind und ich habe dann blöderweise in meiner Sammlung am Lightroom Classic drauf gewartet, dass das Bild mal ankommt. Das war natürlich Quatsch, weil wenn man es auf dem Mobile nicht in die Sammlung reintut, kommt es da auch nicht an. Es gibt aber im Lightroom Classic ganz oben einen Eintrag, der heißt All Synced Files. Alle synchronisierten Dateien, vermute ich mal, oder alle synchronisierten Bilder im Deutschen. Mhm. Und da landen eben alle Bilder, die synchronisiert werden. Das schließt also alle Bilder in den synchronisierten Sammlungen ein, zuzüglich derer, die nicht in einer Sammlung sind, aber vom Lightroom Mobile kommen. Und außerdem gibt es unter Folders oder Ordner, wenn man das mal aufklappt, auch noch ganz unten einen neuen Eintrag für einen Ordner für das mobile Gerät, auf dem man Lightroom Mobile laufen hat. Dann kann ich da also draufklicken. Das trägt den Namen meines iPhones. Und wenn ich da draufklicke, sehe ich die Bilder, die auf meinem iPhone sind. Ich nehme an, wenn man jetzt noch ein iPad parallel hat, dass man dann da zwei Einträge hat. Das ist ganz nett. Und dann stellt sich natürlich sofort die nächste Frage, ja, was ist denn mit dem Platz? Weil ich habe das kleine Abo, ne?
Das sind mit 20 Gigabyte. Ne?
Genau. Und jetzt sagt man ja, 20 Gigabyte, du bist ja lustig. Also wenn so eine Karte voll ist, hast du schon 16 Gigabyte und wenn du jetzt irgendwie noch ein paar andere Sammlungen hast, dann platzt ja die Cloud. Und das ist tatsächlich weniger ein Problem, als ich dachte, denn wenn man nichts anderes konfiguriert, werden nur die Smart Previews übertragen.
Das ist so ein gutes Megabyte pro Bild ungefähr.
Und da haben wir in der Vergangenheit ja schon drüber gesprochen, dass man in Lightroom Classic diese Smart Previews erzeugen kann, die man sich dann eben zum Beispiel auch auf seinen Notebook eben schieben kann. Und wenn man das geschickt anstellt, dann hat man eben seine ganzen Bilder in bearbeitbarer Form dabei. Das ist ein abgespecktes RAW mit einer reduzierten Auflösung. Reicht, damit Lightroom die Bearbeitung als Vorschau anzeigen kann, ist aber nicht das vollständige RAW. Und wenn man dann wieder zurück zum Hauptkatalog kommt oder in diesem Fall das Ganze nach Lightroom Classic synchronisiert wird, dann werden halt die Bearbeitungsschritte synchronisiert und nicht das ganze Bild. Das wird dann auf das echte RAW angewendet und fertig ist das. Und das ist ganz nett. Da hast du dann so ein paar Bilder. Ich hatte jetzt irgendwie 22 Bilder und das sind wirklich auch nur ein paar Megabyte, die da beansprucht wurden. Und das ist natürlich schön. Also das ist, das scheint mir so ein tauglicher Workflow zu sein mit diesen 20 Gigabyte, weil ich ja auch nicht permanent alle Bilder auf dem iPad haben wollte.
Na, du weißt ja, das ist zum Anfixen, ne? Und dann später.
Ja, das mag alles kommen, ne? Aber erstmal so für den angedachten Workflow, 20 Gigabyte, das sieht so aus, als ob ich da also locker auch mehrere Schlüsselbilder von mehreren Shootings bearbeiten könnte. Das ist erstmal ja, so ganz das, nett.
Also wenn du gutes Megabyte pro Smart Preview rechnest, dann passen da schon einige drauf.
Ich müsste gerade direkt mal gucken. Warte mal, ich habe ja hier mein iPhone neben mir liegen. Wenn ich hier mal das Lightroom starte, zeigt er mir das hier doch irgendwo an. Ne? Düpp, 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 düpp. 22 Fotos, 19,64 Gigabyte sind noch frei. Und synchronisiert habe ich halt 22 Fotos plus diverse Presets. Naja, sind schon ein paar Megabyte, ne? Weiß nicht, was er da
noch so alles... Wir sind frei, was?
19,64 Gigabyte, sagt er, sind frei.
Ja, dann, wie gesagt, wenn du mit Megabyte rechnest, dann sind das ja 15.000 Bilder mal mindestens, also ein gutes Megabyte.
Ja, schauen wir mal.
Da muss schon was draufpassen.
Schauen wir mal. Ja, ein bisschen anderes Zeug wird er da auch noch mit in die Cloud schmeißen, neben den Bildern. Also sprich die ganzen Anpassungen und Historie und sowas, das wird er da mit Sicherheit auch synchronisieren. Das muss dann mal die Zeit zeigen, wie das so wächst und funktioniert. Aber Stichwort Presets. Weil natürlich nutzt mir das relativ wenig, wenn ich zwar sehr bequem mit dem iPad meine Bilder bearbeiten könnte, ich aber meine Presets nicht habe. Was nutzt mir das denn? Dann bin ich ja nun deutlich langsamer, als ich sein müsste, weil ich habe zum einen einen ganzen Schwung dieser VSCO-Presets mal gekauft, die ich gerne so als Ausgangspunkt mal benutze für einen bestimmten Look. Dann habe ich eine Handvoll eigener Presets, die ich gerne benutzen möchte, wo ich mir halt schon mal die Mühe gemacht habe, ein paar Sachen einzustellen. Das werden sicherlich auch noch mehr werden. Naja, und das will man natürlich dann auch auf seinem Mobile haben. Und ja, da wusste ich dann nicht so genau, wie das funktioniert. Und da ist die ganz klare Antwort, direkt mit Lightroom Classic die Presets ins Mobile synken. Das geht wohl nicht. Also da habe ich keinen Weg gefunden. Aber wenn du dieses Abo abschließt, dann hast du das Lightroom Classic, was ich auch installiert habe. Du hast aber auch das Lightroom oder Lightroom CC. Also quasi das Mobile auf dem Desktop, wenn du so willst.
Umweg, oh, ich höre Umweg.
Jetzt kommt ein Umweg, der aber, der ist jetzt etwas länger zu erklären, ist aber total simpel. Er beschränkt sich nämlich darauf, dass die Presets, die du haben willst, in das Lightroom CC importiert werden müssen und dann werden sie auch aufs Mobile synchronisiert. Und wer jetzt wissen möchte, wie das geht, das ist ganz einfach. Man startet einfach das Lightroom Classic, geht dann mal in das Entwickeln-Modul, schaut dann mal links bei seinen Presets, drückt mal da die rechte Maustaste und sagt im Finder anzeigen oder im Explorer anzeigen. Dann springt man schon mal in die Verzeichnisstruktur, wo diese ganzen Dateien liegen. Das sind, glaube ich, jetzt so XMP-Dateien. Dann schnappt man sich diese Dateien, also die Presets, die man gerne verwenden möchte. Und um sich das jetzt einfacher zu machen, kopiert man sich die einfach irgendwo hin auf einen Desktop oder ein temporäres Verzeichnis oder sowas. Man kann sich natürlich auch das Verzeichnis merken, wo sie liegen, ist auch okay. Die werden nicht gelöscht. Aber ich habe sie mir einfach mal auf den Desktop geschmissen, beziehungsweise in ein in einen Ordner auf dem Desktop gelegt, als Kopie. Dabei kann man natürlich auch ganze Verzeichnisse kopieren. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie jedes VSCO-Preset irgendwie einzeln kopieren, also habe ich einen ganzen Ordner genommen. Die sind ja dann auch so in Ordnern strukturiert, wie sie da auch angezeigt werden in Lightroom. Also ganze Ordner ausgewählt, habe die mal auf den Desktop geschoben und gut ist. So, dann haben wir die da. Dann starten wir das normale, also dieses, nicht das normale, das neue Lightroom CC. Das starten wir, gehen auch da in den Bearbeiten-Modus. Das geht auch mit E oder rechts an der Seite dieses Symbol mit diesen drei Reglern da drauf. Dann tut sich ein neues Panel auf mit so ganz vielen Einstellenreglern. Und ganz unten, da gibt es einen Eintrag, so einen Button, da steht Vorgaben drauf. Das sind halt diese Presets. Weil das, was da normalerweise aufgeht, das ist halt so Helligkeit anpassen oder diese LUT-Tables da auswählen. Aber ganz unten kommt man an die Vorgaben ran. Dann geht ein weiteres Panel links daneben auf, wo man dann die Vorgaben wählen kann. Da ist relativ wenig los da drin erstmal. Und ganz oben in diesem neuen Panel, da gibt es so einen Knopf mit so drei Punkten. Kennt ihr, ne? Dieses Drei-Punkte-Menü. Und wenn man da drauf klickt, dann gibt es da einen Menüpunkt Vorgaben importieren. Das war's dann auch schon. Wenn man das nämlich auswählt, geht ein Browser auf, dann wählt man sich einfach diese kopierten Presets. Man kann auch ganze Ordner auswählen, also es war einfach Multiselect, drückt auf OK und fertig.
Ist dann, das irgendwo dokumentiert? Hast du da einen Link zu irgendeinem Aufschrieb? Weil ich habe das jetzt irgendwie mir nicht alles mitgeschrieben.
Ich könnte es mal aufschreiben. Das müsste ich machen, habe ich jetzt aber nicht. Aber wenn du suchst im Internet nach Lightroom Preset, nach Lightroom Mobile synchronisieren, dann findest du sowas. Da habe ich das nämlich auch gefunden.
Ja, dann mach doch einfach mal einen Link zu sowas.
Ich suche dann gleich mal einen raus.
Ja.
Also Quintessenz aus Lightroom Classic, gucken, wo sind die Presets, zur Sicherheit einfach mal irgendwo hinkopieren, dann ist der Zugriff einfacher. Dann im Lightroom CC unter Vorgaben, das Drei-Punkte-Menü, Vorgaben importieren, gleich ganze Ordner auswählen, wenn ihr gleich einen ganzen Schwung importieren wollt und fertig. Also der sucht dann die Ordner nach Presets durch und gut ist. Und dann habt ihr im Lightroom CC und auch im Lightroom Mobile diese Presets in derselben Ordnerstruktur, also mit denselben Titeln organisiert wie im Lightroom Classic. Wunderbar, kann man aufrufen, funktioniert. Das hat mich gefreut. Der Haken an der Sache ist natürlich, wenn man jetzt ein Preset ändert in Lightroom Mobile, dann wird das natürlich mit Lightroom CC synchronisiert, aber nicht mit Lightroom Classic. Oder wenn man in Lightroom Classic dann ein neues Preset anlegt, kommt das natürlich nicht automatisch auf Mobile. Da ist einfach ein Bruch drin. Also da muss man dann dran denken, dass man dann irgendwelche Anpassungen am besten in Classic macht und das dann nochmal neu rüber kopiert nach CC und fertig. Ja, Red Knight sagt, und schon war es fertig, wie wunderbar intuitiv. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, es ist intuitiv. Ich habe gesagt, es gibt eine Lösung dafür. Ist ein großer Unterschied.
Ja.
Also du siehst an allen Stellen, dass das nicht dafür gedacht ist, dass du Lightroom Mobile zusammen mit Classic benutzt. Das ist mehr so, ja, geht schon, aber mach mal nicht.
Sonja schreibt, sie versteht gerade gar nichts. Deshalb, glaube ich, eine schriftliche Version davon, für die es brauchen, wäre schon sinnvoll.
Ja, muss sie, glaube ich, auch gar nicht. Also, wer sowieso mit Lightroom Classic arbeitet oder gar nicht mit Lightroom arbeitet, den interessiert das sowieso nicht. Wer Classic hat und Mobile nutzen wollten würde, der kennt, glaube ich, die Begriffe, die ich gerade genannt habe, hoffe ich. Und kann damit schon was anfangen. Ja, ich finde es gut, dass es da einen Workaround gibt. Das ist in Ordnung. Schöner wäre es natürlich, man könnte irgendwo, so wie man diesen Doppelpfeil bei einer Sammlung setzt, das auch irgendwo auf seinem Preset sagen, könnte sagen, hier diese Presets bitte synchronisieren. Das wäre natürlich optimal. Aber mei, so oft mache ich jetzt keine neuen Presets, muss ich gestehen. Das kommt mal vor, aber ich glaube, wenn ich zwei im Jahr mache, sind das auch schon viele.
Ich habe noch eine Lightroom-Frage, was mich immer verwirrt. Also ich nutze es mit der Mobilversion eigentlich gar nicht. Oder wenn, dann nutze ich es hauptsächlich, um Sachen zu sharen. Also ja. Ich weiß nicht, ich reise irgendwo in der Gegend rum und habe dann irgendwie irgendein Album, wo ich dann halt Bilder, die ich unterwegs irgendwie gemacht habe, reinwerfen will für Familie, Freunde und so weiter. Mhm. Jetzt geht das aber nur, wenn ich diesen entsprechenden Katalog mit Mobile synke.
Ja. Ne?
Also mit der Cloud.
Ja.
Jetzt habe ich aber meinen Katalog ja zu Hause gesynkt. Der kann aber immer nur einen Katalog synken.
Du kannst immer nur mit einem Katalog synchronisieren, richtig.
Das heißt, wenn ich mobil bin, dann stelle ich den Sync auf das neue Ding um und wenn ich zurückkomme, stelle ich es wieder aufs alte um.
Das habe ich nicht ausprobiert.
Dann wirft er dann die ganzen Bilder raus?
Das habe ich nicht ausprobiert, weil wie du weißt, arbeite ich mobil, also auf dem MacBook, wie auch am iMac mit einer Kopie desselben Katalogs.
Machst du das immer noch?
Das mache ich natürlich immer noch. Okay. Das funktioniert auch ganz hervorragend, wenn man nicht so bescheuert ist und zeitgleich auf beiden das Lightroom startet.
Also wenn da jemand, sollte da jemand die Antwort haben, wenn man abwechselnd verschiedene Libraries synken möchte mit der Cloud, was die Vor- und Nachteile sind, wie man es macht, sodass es in irgendeiner Form, ich sag mal, in Hochkomma sauber ist, dann schreibt doch mal was in die Kommentare. Das interessiert mich tatsächlich.
Ja, ich bin auch gespannt, ob da mal eine offizielle Lösung dafür kommt. Das ist ja so ein genereller Kritikpunkt von vielen, dass du mit Lightroom Mobile immer nur mit einem Katalog arbeiten kannst. Und das kann eigentlich nicht auf Dauer tragfähig sein. Weil es gibt einfach auch Shootings, wo du eben Bilder drin hast, die du einfach definitiv einem anderen nicht zeigen darfst oder möchtest. Und da reicht dann nicht in der Suche irgendein Filter oder sowas, war einmal falsch geklickt und dann sind die Bilder da. Also man muss auch am Lightroom Mobile künftig mal irgendwo sagen können, mit welchem Katalog du dich verbinden möchtest. Das muss einfach kommen. Und ich hoffe, dass das Adobe in irgendeiner Form klar ist.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Ich wäre mir da auch nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob die noch mit Fotografen sprechen. Das ist mir alles vollkommen unklar. Nach wie vor würde ich gerne mal mit irgendwen aus der Entwicklungsabteilung oder mit Verantwortlichen da sprechen. Nicht um zu schimpfen, sondern einfach um zu verstehen, was hinter diesen Entscheidungen steht. Weil ich kann für vieles Verständnis aufbringen, wenn man mir das mal deutlich erklärt. Das mag ja gute Gründe haben. Da mag ja noch ein 10-Jahres-Plan dahinter stecken. Ich will es einfach nur mal verstehen. Aber gut. Es scheint jedenfalls derzeit an einem Punkt zu sein, wo ich mir vorstellen könnte, einzelne Bilder damit tatsächlich auf dem Sofa zu bearbeiten. Ja, jetzt weiß ich nur noch nicht, ob mir diese Idee ein iPad Pro wert ist. Da müssen wir mal gucken.
Schauen wir mal. Ja, das kannst du jetzt noch 2-3 Jahre evaluieren.
Meinst du?
Ja.
Ja, bis dahin gehen auch mehrere Kataloge, oder?
Ich weiß es nicht. Bis dahin ist Lightroom vielleicht gar nicht mehr da.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wer weiß, was mit Lightroom bis dahin passiert. Wir wissen auch nicht, was bis Jimdo bis dahin passiert, aber wir hoffen mal, dass sich das fleißig weiterentwickelt, denn Jimdo unterstützt diesen Podcast hier, worüber wir uns sehr freuen, und Jimdo baut relativ fleißig an ihrem Dolphin, dem Webdesigner, der ganz nett ist, weil da kriegt man, indem man einfach ein paar Fragen beantwortet zu seinem Business oder zu seinem Hobby, und vielleicht noch einen Link angeben möchte zu seinem Instagram-Kanal, kriegt man dann quasi so ein fertiges Gerüst, so als Vorschlag für seine Webseite mit ein paar Unterseiten. Wie gesagt, wenn ihr einen Instagram-Account mit angebt, dann sind die Füllbilder auch eben gleich eure Bilder und keine Stockbilder, die man übrigens kostenlos benutzen darf. Und wenn man noch seine Adresse angeben möchte oder eine ungefähre Adresse angeben möchte, dann ist auf der Kontaktseite gleich ein Google Maps verlinkt mit eurem Eintrag. Sehr interessant, wenn ihr einen Shop oder ein Restaurant oder sowas habt, dann werdet ihr direkt gefunden und die Besucher können da gleich direkt die Navigation starten und so Zeug. Das ist alles ganz nett. Außerdem kann sich dann Google da auch eure Location rausziehen, sodass ihr dann eben auch bei Google gefunden werdet. Das sind alles so Sachen, wenn ihr irgendwie ein Business habt, wo ihr Kunden gewinnen wollt, wo ihr Besucher gewinnen wollt, bitte, bitte, bitte macht euch eine vernünftige Webseite mit eurer Adresse, mit euren Öffnungszeiten. Haltet die aktuell, wenn sich mal Öffnungszeiten spontan ändern. Ist ja okay, wegen Krankheit oder irgendwelche langen Sonntage, geöffnete Sonntage und so etwas. Oder irgendwelche Sonderangebote, die ihr dann gerade habt oder Aktionen, die ihr habt. Macht das. Und viele machen das nicht, weil es so kompliziert ist, weil da muss man erst den Webdesigner anrufen oder anschreiben. Hier, mach mal da eine Änderung. Hier ist übrigens das Bild und alles kompliziert. Und mit Dolphin, behaupte ich mal, kriegt das wirklich jeder hin. Auch wenn er von Webdesign eigentlich keine Ahnung hat. Aber wenn er im Internet unterwegs ist und hat es schon mal geschafft, irgendwo in irgendeinem Forum etwas zu schreiben oder einen Kommentar unter eine Webseite zu setzen, dann sollte derjenige auch in der Lage sein, diese Webseite für sich selbst zu aktualisieren und da vielleicht sogar mal ein Foto hineinzuschieben. Ganz nett übrigens auch, diese Dolphin-Seiten lassen sich direkt im Browser auf dem Smartphone bearbeiten. Das ist wunderbar, da braucht es keine eigene App dafür. Geht ganz klasse. Es gibt ein Shop-System. Da kann man in der kleinen Version eben ein paar Artikel reintun. Wenn man einen größeren Account sich klickt, dann kann man da mehr Artikel reintun. Da gibt es verschiedene Limitierungen. Müsst ihr euch mal angucken, was vielleicht für euch das Richtige ist. Und Shopsystem meint eben wirklich echtes Shopsystem. Da verdient Jimdo dann nicht an euch. Also mal vom Jahresbeitrag abgesehen, aber nicht an den Verkäufen. Das sind eure Verkäufe, das sind eure Erlöse. Und das Shopsystem lässt sich da rechtssicher machen, beziehungsweise ist rechtssicher in Deutschland, weil die Jimdo-Leute kommen aus Deutschland. Das heißt, die wissen da, worauf es ankommt. Ihr könnt das kostenlos ausprobieren, indem ihr einfach mal auf happyshooting.de/Jimdo geht. Legt euch einen kostenlosen Account an, der bleibt auch kostenlos. Da kann man eine tolle Webseite starten, um der Familie und den Freunden schon mal ein paar Bilder zu zeigen. Und wenn ihr sagt, das gefällt mir ganz gut, das will ich jetzt irgendwie auch fürs Business machen, dann werft da mal in einen größeren Account ein paar Euros rein und denkt dann bei der Bestellung an unseren Code Belichtigung. Belichtigung. Da spart ihr 15 Euro. Das macht den Start doch etwas einfacher. Und ja, baut damit mal was Schönes. Und wenn ihr was Schönes gebaut habt und da vielleicht eine tolle Fotoseite habt oder euer Business damit nach vorne treiben möchtet, dann schickt uns gerne mal den Link zu eurer Seite, die ihr da gebaut habt. Dann können wir die hier vorstellen. Und bis dahin geht ihr auf happyshooting.de/Jimdo, benutzt dann unseren Code Belichtigung, wenn ihr ein bisschen Geld reinwerfen mögt. Wir freuen uns auf eure Seiten und wir sagen Danke an Jimdo für den tollen Support.
So, jetzt kommen wir zum Thema und das Thema hat die Chance, etwas ausführlicher zu werden. Deshalb schauen wir mal, wie weit wir heute kommen und eventuell geht es dann in der nächsten Sendung weiter. Es geht um das Thema Drucken.
Da hat der Konrad nämlich geschrieben.
Ja, ja, wir haben so ein paar Fragen und ja, Konrad schreibt, ich lese mal vor.
Stellvertretend für wahrscheinlich 20 andere. Also genau, an dieser Stelle, sorry, dass ich jetzt nicht alle Namen gesammelt habe, aber über die Jahre waren das ein paar.
Gut, wir versuchen es einfach mal. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris, eigentlich wollte ich eine HS-Frage einreichen, aber das Thema erschien mir doch etwas komplex. Was gibt es beim Drucken zu beachten, wenn ich richtig gute Ergebnisse will? Das ist eine sehr große Frage. Schreibt weiter, das fängt bei der richtigen Monitorkalibrierung an, geht über Besonderheiten der Nachbearbeitung, zum Beispiel Sharpen for Print, Softproof, hat auch was mit Drucken zu tun, Fragezeichen, Dateiausgabe, in Klammer, reicht da 100% JPEG oder möchte der Druckdienstleister lieber was anderes, bis hin zur Wahl des Papiers oder andere Medien, welche Eigenschaften die mitbringen. Vielleicht sogar Rahmen, Glas davor. Also viele Fragen, die in einer ganzen Sendung gut aufgehoben werden, zumal bald die vorweihnachtliche Zeit beginnt, in der der geneigte Fotograf das ein oder andere Bild auch physisch verschenken möchte. Liebe Grüße, Konrad. Die vorweihnachtliche Zeit ist noch ein bisschen weg. Ich vermute mal, das ist vom letzten Jahr.
Ja,
aber,
richtig.
Aber
ist, glaube ich, aus Oktober.
Das Thema ist immer aktuell und ja, steigen wir mal ein.
Richtig. Lass mich gucken. Wir starten vorne natürlich mit dem Bildschirm und einem Bildschirmprofil, also dem Monitor.
Wir müssen erstmal kurz erklären, wozu man Profile überhaupt braucht.
Ja.
Also da ist ein Gerät und dieses Gerät, das hat einen... Ja, ich sag mal, einen physikalischen Umfang in Form von Helligkeiten und Farben. Ne, so ein Bildschirm kann...
Du meinst den Monitor.
Bestimmte Bildschirm zum Beispiel kann bestimmte Farben darstellen und kann bestimmte Bereiche von dunkel bis hell darstellen und macht das eben auf seine Art und Weise. Und das sind alle Bildschirme irgendwie anders. Und im Rechner brauchen wir aber sowas wie eine standardisierte, normale Geschichte. Das heißt, es gibt so eine Übersetzungsebene zwischendrin. Im Prinzip ist das eine Tabelle, die übersetzt zwischen dem Rechner und dem Bildschirm. Und das nennt man das Profil.
Ganz genau.
Das gleiche gibt es nochmal für Drucker. Das ist auch ein Ausgabegerät und auch das hat seine Eigenschaften, dieses Gerät. Und auch da muss man dann von diesem Standard-Ding, was im Rechner drin sitzt, quasi auf den Drucker übersetzen. Und auch dafür nimmt man ein Profil.
Genau. Also sprich, wenn man einen bestimmten Blauton anzeigen möchte, dann weiß die Software, ah, hier in diesem Bild, ne, oder auf dieser Zeichnung, da ist ein bestimmter Blauton. Das kann eher so ins bläulich-gelbe gehen oder vielleicht ins blau-violette gehen. Je nachdem, welcher Anteil dann von gelb, grün oder rot da noch so mit rein spielt. Aber das ist ein relativ absoluter Wert, der da eben drinne steht. Und jetzt ist halt die Frage.
Relativ absoluter Wert.
Ja.
Was denn jetzt relativ oder absolut?
Er ist absolut, aber natürlich relativ in seinem Farbraum. Also da steht erstmal ein Wert drin. Und jetzt ist halt die Frage, wie wird dieser Wert angezeigt? Und wenn man da jetzt kein Profil dazwischen schiebt, sondern einfach nur verschiedene Monitore an denselben Rechner klemmen würde, würde man sehen, alle Monitore zeigen ein anderes Blau an. Und wenn man das einfach ausdruckt, dann würde man sehen, alle Drucker drucken ein anderes Blau aus. Und das kann relativ krasse Unterschiede geben. Und die Tendenz bei so einem Monitor ist natürlich ab Werk, dass er sehr bläulich, also sehr kühl eingestellt und vor allen Dingen sehr hell eingestellt ist. Warum tun die Hersteller das? Naja, weil die Monitore halt irgendwo beim Großhändler, bei so großen Märkten irgendwo ausgestellt stehen, einer neben dem anderen. Und jeder will natürlich sagen, hier, 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 guck mich an, ich bin brillant, ich bin scharf, ich bin hell, nimm mich. Ja, das ist schön zum Verkaufen, aber schlecht zum Bilderbearbeiten. Und deswegen muss irgendwas her, dass man diesem Monitor mal sagen kann, du, wäre schon schön, ich würde ein bisschen was Verbindlicheres sehen. Und die einfachste Methode, die es da gibt, kommt in der Regel mit dem Betriebssystem mit. Da gibt es irgendwelche Methoden, um dann zu sagen, ja, pass mal Helligkeit, Kontraste und Farbwerte von diesem Monitor eben mit deinem eigenen Auge an. Ich zeige dir hier mal ein Testbild oder mehrere Testbilder. Dann gibt es da so rot-grün-blaue Flächen, auf denen dann wieder andere rot-grün-blaue Flächen sind. Und dann muss man seinen Monitor von der Helligkeit und Kontrasten so einstellen, dass die eben alle gerade denselben Farbton haben und solche Geschichten. Das geht auch schon ganz gut, wenn man selbst in einem Raum sitzt, der eine kontrollierte Lichtumgebung hat, und man mit dem Auge noch einigermaßen gut sehen kann und das ganz gut abschätzen kann, dann kann man da schon ein bisschen was erreichen. Dann kriegt man schon so die ganz groben Farbstiche raus und vor allen Dingen wird der Monitor dann nicht zu hell sein und nicht zu kontrastreich eingestellt sein und solche Späße. Das geht schon. Besser als nix. Besser ist tatsächlich, man erstellt sich ein eigenes Profil und da gibt's Hardware dafür, oder?
Ja, also da gibt's Möglichkeiten, eigene Profile für Bildschirme herzustellen, zum Beispiel mit diesen, ja, wie heißen sie denn aktuell, so Spider, Color Monkey und so weiter. Und das sind Geräte, mit denen man, die steckt man in einen USB-Port und klebt sie vorne auf die Scheibe mit so einem Saugnapf und dann lässt man ein Stück Software laufen und was diese Software macht, ist, sie zeigt auf dem Bildschirm Farben hintereinander, verschiedene Farbtafeln. Und für jede Farbtafel weiß die Software, wie diese Farbe gefälligst zu sein hat. Und jetzt liest dieses Messgerät, diese Farbtafel, sieht da aber was ganz leicht anderes, nämlich vielleicht stimmt ja der Blauton nicht ganz. Und dann wird die Differenz zwischen diesen beiden Farben, nämlich die Farbe, die das System weiß und die Farbe, die dieser kleine Spider-Dingens da sieht, in so ein Profil geschrieben. Da steht also dann im Profil drin, wenn du mittelhellblau darstellen willst auf diesem Bildschirm, dann musst du mittelhellblau und mit einem kleinen Grünanteil darstellen.
Genau.
Und das macht er für eine ganze Menge Farben und das ist dieses Profil. Und wenn man einen Bildschirm hat, der an dieser Stelle einfach ein bisschen wackelig ist, dann ist das ein guter Weg. Und ich habe so ein Ding noch im Schrank liegen. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gebraucht, weil ich mit dem 5K iMac keine Farbprobleme mehr habe. Das ist tatsächlich damit erstmal ausgeräumt, weil die ab Werk einfach unglaublich gut kalibriert sind und weil die entsprechend passen von den Farben. Aber es gibt durchaus so Drittherstellerbildschirme, die man sich ja auch an Mac hängen kann oder an PC, wo dann die Farben eben nicht so toll sind. Vor allem auch, wenn man zum Beispiel mehrere Bildschirme hat, die unterschiedliche Hersteller haben und die dann irgendwie miteinander in Einklang bringen muss, dann ist sowas eigentlich fast nicht verzichtbar.
Ja, das ist dann nochmal eine ganz komplexe Nummer, wenn du zwei verschiedene Bildschirme hast, die wirklich so identisch wie nur möglich aussehen sollten. Da gibt es dann auch so witzige Effekte, dass du auf beiden das Profil erstellen lässt und dann sieht es immer noch unterschiedlich aus, weil einfach der eine Monitor gar nicht in der Lage ist, das sauber zu korrigieren. Also solche Probleme kann man da durchaus bekommen. Also es hilft dann, wenn man mehrere Monitore hat, wenigstens vom selben Hersteller die Monitore zu nehmen. Das ist schon
sinnvoll. Aber auch da habe ich schon unterschiedliche, große Unterschiede gesehen beim zweiten Monitor. Gleiches Modell, gleicher Hersteller. Ja, halbes Jahr später gekauft und die waren schon anders.
Ist schon schwierig. Ja, so ein Gerät habe ich ja auch noch liegen. Ich habe es tatsächlich auch nicht mehr benutzt bei den neueren Macs. Also tatsächlich kann ich sagen, seit ich die Macs mit Retina-Display habe, das ist hier zum einen der iMac 5K und zum anderen ein MacBook Pro von 2015. Bei beiden habe ich mir tatsächlich kein Profil mehr erstellen müssen, weil die ab Werk sehr, sehr gut kommen. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist oder ob ich da Glück gehabt habe, aber Chris, du hast es auch bei dem 5K und ich glaube, du hast es am Notebook auch nicht gemacht und kannst da trotzdem bearbeiten. Die haben da irgendwas gemacht. Also die scheinen bei Apple eben nicht diesem Trend zu folgen, mach es möglichst blau und möglichst hell, sondern die scheinen das tatsächlich eher so auszuliefern, dass es für Video- und Bildbearbeitung passender ist. Ich habe da keinen Beleg dafür. Ich weiß nicht, auf was für eine Farbtemperatur das hier kalibriert ist. Ich kenne den Gamma-Wert nicht. Ich kann da tatsächlich nichts zu sagen. Da bin ich mal ganz beschränkter Anwender an dieser Stelle. Ich kann nur sagen, dass ich hier völlig problemlos an dem iMac, wenn ich die Helligkeit nicht gerade auf Maximum drehe, Bilder bearbeiten kann, die, wenn ich sie dann entsprechend mit Profilen wieder ausdrucke, genau das erwartete Ergebnis bringen. Oder wenn ich Bilder, die ich daran bearbeitet habe, zu einem externen Druckdienstleister gebe, dass die so zurückkommen, wie ich das erwartet habe. Also ohne großartige Abweichung, wo man sagt, igitt, der Himmel, wieso ist denn jetzt plötzlich Zyan? Ich habe den doch eher so ins Violette gezogen. Also das passt einfach. Da bin ich auch sehr, sehr froh. Bei dem alten Mac, den ich hatte, den 2009er und auch davorher das kleine 12 Zoll, was ich mal hatte, noch damals mit PowerPC, da habe ich das mit der Hardware profiliert und auch den PC, den ich früher noch hatte, mit verschiedenen Monitoren habe ich mir auch Profile für erstellt, weil das ging sonst einfach gar nicht. Das war irgendwie grün und blaustichig, ganz schlimm. Ja, damit geht das. Wenn ihr dann so eine Software da, also so eine Hardware-Lösung installiert, dann kommt das mit einer Software und in dieser Software muss man in der Regel noch wählen, was man für einen Gamma-Wert haben will und was man für eine Temperatur haben will, für eine Farbtemperatur. Da kann man natürlich verschiedene Profile anlegen. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wofür ihr das benutzen wollt und von euren persönlichen Empfinden. In der Regel sagt man Gamma 2,2. Ist ganz vernünftig, damit zu arbeiten. Und als Farbtemperatur wird häufig 6500 K, also Kelvin, vorgeschlagen. Das ist wohl auch der Standard, der als Weißpunkt bei sRGB und Adobe RGB hinterlegt ist. Ist aber im Prinzip auch egal. Also man kann das auch auf 5000 K, das ist dann sehr warm, kalibrieren oder profilieren, muss ich sagen. Oder auf 5800, so als Mittelding wird das oft angeboten, weil es geht ja hinterher darum, Bilder zu machen, die, wenn sie gedruckt werden, möglichst dementsprechend, was ihr gesehen habt. Nun ist es beim Druck natürlich davon abhängig, in welchem Licht die Prints hinterher hängen. Und wenn die Prints bei euch in der Regel nicht im Tageslicht, sondern bei Kunstlicht hängen, dann hängen sie vielleicht nicht bei 6500 K an der Wand, sondern vielleicht doch eher bei 5000 K. Dann macht das vielleicht auch Sinn, den Monitor ein bisschen wärmer zu profilieren, damit man da nicht enttäuscht ist. Ja, damit muss man dann einfach mal experimentieren und dann mal schauen, was einem eher zusagt, womit man sein Hirn eher angepasst bekommt.
Kurze Begriffsklärung, Profilierung und Kalibrierung sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge, obwohl sie oft durcheinander geworfen werden. Nur, also die Profilierung ist tatsächlich diese Software, diese softwaremäßige Anpassung von Bildschirmen und anderen Devices über Profile, deshalb heißt es Profilierung. Und in der Regel sagt man, eine Kalibrierung ist eine Hardware-Sache. Das heißt, manche Monitore zum Beispiel lassen sich tatsächlich Hardware kalibrieren. Das heißt, dass die auch ohne Profil dann die Farben richtig machen. Aber ich sag mal, de facto nach draußen ist wahrscheinlich nicht viel Unterschied, aber es ist intern eine andere Geschichte.
Ja, und bei der Kalibrierung geht es ja auch darum, dass die Basis fürs Profil auf verschiedenen Geräten dieselbe ist, damit du dann auch dasselbe Profil verwenden kannst.
Red Knight fragt, bei der Kalibrierung wird ein Profil erstellt, oder? Naja, eigentlich ist es eine Profilierung.
Beim Profil.
Aber wie gesagt, die Begriffe werden halt eigentlich synonym verwendet.
Das Profil kommt in die Grafikkarte, sage ich jetzt mal so pauschal, und die Kalibrierung findet im Monitor selbst statt. Da geht es dann nur darum. Also zwei kalibrierte Monitore zeigen dasselbe Bild an, aber sie können beide viel zu blau sein. Aber sie sind beide exakt gleich viel zu blau. So schaut es erstmal aus. Okay. Und natürlich gibt es dann noch ein ISO, der dann die Profile auch selbst in seinem Monitor ablegen kann. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn ihr euch entsprechende Hardware kauft. Da steht es dann nämlich dabei. Gibt ja so Profi-Bildbearbeiter-Monitore, da fährt ja so eine Art Spider oder Color Monkey fährt dann von oben automatisch raus und misst dann in regelmäßigen Abständen nochmal durch.
Gibt's auch. Das ist aber für, ich sag mal, wahrscheinlich alle, die hier zuhören, nicht das Richtige.
Ja, weit übertrieben, spart euch das. Ja, brauchen wir nicht. Weil wenn man das nämlich schon mal so ein bisschen gemacht hat mit einem einfachen Profil oder hat eben so wie wir hier einen Computer, mit dem wir so schon ab Werk zufrieden sind und glücklich sind, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, in unserer Bildbearbeitung ein Bild so zu bearbeiten und können darauf vertrauen, dass die Farben, die wir da sehen, einigermaßen verbindlich sind. Dass wir also kein Grün wegkorrigieren, was da nicht hingehört oder umgekehrt. Das ist schon schön. Und warum machen wir das? Weil wir ja diese Bilder drucken wollen oder drucken lassen wollen. Und jetzt kommen wir mal zum Teil 1, nämlich drucken lassen. Und drucken lassen heißt, wir müssen einen Anbieter finden. Dieser Anbieter unterstützt unter Umständen auch wieder Profile für seine Ausgaben, die wir dann für einen Softproof verwenden können. Also Druckanbieter, Profile, Softproof, was ist das? Vorhin war noch in der Frage von Konrad drinne, reicht denn ein hochauflösendes JPEG oder will der Anbieter mehr? Also ich kann ja aus Erfahrung sagen, dass JPEG reicht. Es gibt Anbieter, die nehmen auch TIFF und so etwas entgegen, da hast du halt keine Kompressionsartefakte. Das kann sinnvoll sein, wenn du Grafiken hast, wo du Text draufgelegt hast, wo feiner Text ist und du willst, dass der auch gestochen scharf rauskommt, dann kann es sinnvoll sein, das als TIFF zu machen. Aber selbst da habe ich eben mit JPEG gute Erfahrungen. Wenn du so ein JPEG nimmst und machst dann 90% Qualität oder 95% Qualität, hat das bisher noch keiner gemerkt, dass das ein JPEG war. Und ich lasse durchaus auch mal so 2,50 Meter lange Banner oder sowas machen. Also kein Problem, JPEG reicht. Ja, und dann arbeite ich relativ häufig mit Flyer Alarm zusammen. Das ist so ein großer Anbieter, wo man Drucksachen à la Couleur kriegen kann. Also eben nicht nur Flyer, das haben die früher mal ausschließlich gemacht, sondern jetzt kriegst du da eben auch Flugpapiere. Du kriegst sogar Pappbecher. Das war meine letzte Aktion.
Echt?
Ja, du kannst da so Pappbecher
haben. Bedruckte Pappbecher.
Also auch doppelwandige, weißt du, so für so Kaffeevollautomaten, wo du daneben so einen Kaffeebecherspender hast. Solche Dinger kriegst du da rein in verschiedenen Größen. Haben wir für die Ranch gemacht. 0,2 Liter, doppelwandig bedruckt. Sehr abenteuerlich, weil die Druckvorlage dann eine gebogene Druckvorlage ist, weil die halt konisch zulaufen. Das war ein bisschen herausfordernd. Aber hat jetzt nichts mit den Profilen zu tun. Geht da alles? Was ich mit Flyer Alarm sagen will, ist, die sind sehr, sehr streng mit ihren Vorgaben, wie die Druckvorlage hochgeladen werden muss. Die haben exakte Maße. Die sagen dir zum Beispiel ganz exakt, du musst, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 32,7 mm breit und 15,8 mm hoch sein bei einer Auflösung von 300 dpi. Das ist immer wichtig, weil das beides geht immer nur zusammen. Und dann wissen die, wie viel Pixel da kommen müssen. Und zwar ziemlich exakt. Ich hatte es schon mal, dass ich irgendwie um 1 oder 2 Pixel daneben lag, wo jeder andere Anbieter, der Fotos druckt, gesagt hätte, ja, scheiß drauf, das skalieren wir dahin, das sieht eh keiner. Stimmt ja auch. Aber Flyer Alarm sagt, nö, die Maße stimmen nicht. Also die sind da sehr, sehr pingelig. Und sie schreiben in ihren Vorlagen auch genau dazu, welches ICC-Profil und welches Farbprofil, also welcher Farbmodus diese Bilder haben sollen. Also konkreter Fall bei den Pappbechern, das muss CMYK sein und da muss ein ganz bestimmtes ICC-Profil drin sein, ein irgendwas mit E-Version 3.
Euro-coded, bla Euro, und genau. So weiter.
Coded Version 3, irgendwas, bla. Kann man sich dann bei Flyer Alarm runterladen, der Download-Link ist dann da irgendwo direkt dabei. Und Das geht dann tatsächlich nicht mehr in Lightroom. Das heißt, da öffnet man dann das Bild in Affinity Photo oder in Photoshop, konvertiert sein RGB-Bild, was man da hat, nach CMYK. Das kann man dann umwandeln. Das ist ein anderer Farbmodus, der halt für Print gedacht ist. Und dann kann man ein Profil zuweisen. Da passiert erstmal rein optisch gar nichts auf dem Bildschirm. Es ist nur, dass dann der Druckdienstleister weiß, ah, okay, diese Farben sind wie folgt zu interpretieren, damit das auf unserer Druckmaschine dann wiederum passend konvertiert werden kann. Und das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren mit Flyer Alarm und muss sagen, es kommt also auch wirklich das raus, was man da hinschickt. Das ist ganz faszinierend, weil so ein Becher ist ja nun durchaus schon ein bisschen anderer Druck vom Material her als ein Glossy Flyer oder als ein mattes Flugblatt und. Ganz interessant. Da muss man das machen. Und dieses Profil ist halt das, was Chris vorhin schon gesagt hatte, das ist eben jetzt das Profil in die andere Richtung. Das heißt, der Druckdienstleister bekommt jetzt eine Datei. In dieser Datei stehen Farbwerte drin für einzelne Bildpunkte. Und die Druckmaschine weiß, dass sie bestimmte Farben drucken kann. Aber jetzt ist halt die Frage, wer vermittelt denn jetzt zwischen dieser Datei und der Druckmaschine? Weil die Druckmaschine, die auf die Pappbecher druckt, vielleicht mit ganz anderen Tinten druckt, als die Druckmaschine, die den Flyer druckt. Und andere Tinten haben eine andere Farbe, leicht zumindest, haben einen anderen Farbauftrag, eine andere Dichte, sieht einfach anders aus.
Ich habe da einen ganz konkreten Fall. Mhm. Und zwar, weißt du ja, dass ich für die Podcasts Aufkleber gemacht habe. Mhm. Unter anderem auch für The Future of Photography. Wer jetzt da mal hingeht und sich das Logo anschaut, der findet da einen cyanblauen Ton als Hintergrundfarbe. Mhm. Und dann habe ich diese Datei so zum Drucken geschickt. Und dann kam was zurück, was eher so, ja, so hellblau war.
Ja, so ein blassblau, okay.
Ja, und dann dachte ich, Mensch, musst du doch mal reingucken. Hab dann auch tatsächlich rausgefunden, dass deren Druckmaschine einfach über allgemein viele Druckmaschinen diesen Farbton nicht hinbekommen. Und jetzt haben die den quasi durch so einen Automatismus durchgejagt. Der hat das irgendwie angepasst und hat halt die Farbe dahin gezogen, auf die nächste Farbe, die geht.
Ja, verstehe.
Und das ist also jetzt quasi, also unsere Corporate Identity für The Future Photography ist mit den Aufklebern quasi kaputt.
Musstet ihr dann anpassen?
Nee, ich sehe ich gar nicht ein. Das ist jetzt, wie es ist, aber es ist auch nicht schlimm, das ist kein Beinbruch, ne? Das ist ein kleiner Podcast, das ist ja nichts, nichts, wo es wirklich um was geht, aber wenn du jetzt eine große Firma bist und du hast eine Corporate Identity mit RAL-Farbtönen und CMYK-Werten und allem, was dazugehört für deine Logos und deine Präsenz, dann ist das wichtig, ja, schon dann kann das richtig wichtig sein.
Ja.
Also hier habe ich kurz gelacht und in Schultern gezuckt, weil selber blöd, ich weiß es ja eigentlich besser. Aber aber es gibt ja Möglichkeiten, dass man das vorher in irgendeiner Form rausfindet, ob das Zielsystem diese Farben überhaupt kann.
Genau, nämlich mit dem Softproof. Das heißt nämlich, wenn man jetzt einen Monitor hat, bei dem man sich auf die Farben verlassen kann, ihr erinnert euch, ne, mit dem Profil, dann kann man an diesem Monitor bis zu einem gewissen Grad den Druck, also das Papier und den Druck selbst simulieren, also zumindest die Auswirkungen auf die Farben, auf die Kontraste. Und dazu lädt man sich dann so ein ICC-Profil, das sind ICC-Profile, so heißen die, die lädt man sich dann herunter von dem Anbieter. Verschiedenste Anbieter bieten so etwas als Download in ihrem Servicebereich an. Für die verschiedenen Produkte gibt es dann häufig auch unterschiedliche Profile. Da muss man dann mal schauen. Und diese Profile kann man dann benutzen, um mit einer Anwendung wie Lightroom, Photoshop oder Affinity Photo einen Softproof zu machen. Und dazu aktiviert man dann dieses Profil. Das ist jetzt in jeder Software ein bisschen anders, aber man kann das Profil dann auswählen aus einer Liste, wie die zu installieren sind am Mac. Und unter Windows steht in der Regel bei dem Anbieter mit dabei. Da gibt es dann so einen Hilf-mir-Link oder ein FAQ, wo dann genau drin steht, da und da musst du das hinkopieren, damit dein Betriebssystem die auch findet. Und die Software orientiert sich an dem, was im Betriebssystem installiert ist. Dann wählt man das aus, drückt drauf und dann sieht man, oh, guck mal, mein Cyan ist ja plötzlich ein Blassblau.
In diesem Fall, wenn ich das irgendwie mit Lightroom gemacht hätte, da ist es dann so, dass man sich tatsächlich anzeigen lassen kann, wo es nicht matcht, wo möglicherweise eben der Farbraum des eigenen Bildes über den Farbraum des Zielsystems hinausgeht.
Genau, kann man sich einblenden lassen, genau wie Überbelichtung und Unterbelichtung. Ist, glaube ich, auch dieselbe Taste J, wenn man im Softproof ist, dann wird das, glaube ich, angezeigt. Oder es gibt da einen Button in Lightroom. Ich habe es jetzt nicht gerade so auf dem Schirm. Der Haken mit Lightroom ist, Lightroom kann das nur mit RGB-Profilen. Das heißt, wenn der Druckanbieter selbst mit RGB-Profilen arbeitet, was durchaus vorkommt, dann kann man das in Lightroom direkt machen. Wenn es CMYK-Profile sind, was für den Druck eher üblich ist, dann geht das in Lightroom leider nicht mehr. Es ging mal. Also erst ging es nicht, dann ging es mal.
Das nervt, dass sie das da rausgenommen haben.
Naja, das ist wieder raus. Gab es wohl irgendwie Probleme. Geht aber mit Photoshop und ich meine in Affinity Photo geht das auch. Habe ich jetzt noch nicht gebraucht. Da kann man das dann aktivieren, sich das anschauen. Und jetzt ist die Frage, warum kann man das machen? Nun, das kann man dann machen, weil wenn man in Lightroom sein Bild bearbeitet oder in Photoshop, dann wird es normalerweise in einem relativ großen Farbraum bearbeitet, gerade in Lightroom. Da hat man sehr, sehr viele Farben in einem sehr gesättigten Bereich. Das fällt dann so bei sehr stark gesättigten Grün- und Orange- und Rottönen auf, so Herbstfärbung und so diese Kiste. Die kann sehr, sehr stark gesättigt und sehr leuchtend sein. Und wenn man dann mal so einen Softproof aktiviert und sagt, wie würde das denn jetzt bei dem Druckanbieter zum Beispiel auf Leinwand aussehen, dann macht es plötzlich so puff und diese ganze Leuchtkraft geht verloren. Und feine Nuancen und feine Zeichnungen in irgendwelchen Blättern ist plötzlich weg. Ist einfach nur noch eine platte Fläche. Und das heißt dann, okay, der Druck kann halt diese Farbnuancen nicht so fein auflösen oder kann in diesen stark gesättigten Bereich gar nicht rein. Ja, was macht man dann? Dann hat man halt die Möglichkeit, ich mache mir dann in der Regel eine virtuelle Kopie und mache dann eine Bearbeitung für den Druckdienstleister, wo ich dann ein bisschen die Sättigung in einzelnen Farbkanälen zurückfahre oder Kontraste in bestimmten Stellen mal korrigiere, also mit dem Pinsel an bestimmte Stelle gehe und den Kontrast ein bisschen zurücknehme oder vielleicht sogar wieder hinzufüge, um dann zu sagen, okay, das poppt jetzt nicht so, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen von frei machen, weil an der Wand sieht es dann nochmal anders aus als auf einem leuchtenden Monitor. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ne? Der Monitor leuchtet selber, das Bild ist reflektiv. Aber ich kann zumindest so anpassen, dass die Details, die mir wichtig waren, auch zu sehen sind. Also dass irgendwelche Wolkenbänder oder irgendwelche sanften Übergänge vom Dunkelblau ins Orange beim Sonnenuntergang, dass die auch wirklich da sind und dass das nicht irgendwie so wegsuppt.
Das ist übrigens der Normalfall. Das, was wir auf dem Rechner haben an Bildern, das ist in der Regel größer im Farbraum als jedes Drucksystem, das irgendwie abbilden kann. Das heißt, wenn wir da nichts tun, also wenn wir diesen Softproof nicht machen und irgendwelche Sachen anpassen, dann wird das beim Dienstleister irgendwie gemacht und zwar automatisch. Da wird dann einfach das Profil umgerechnet. Das habt ihr vielleicht mal gesehen. Da gibt's dann so relativ und perzeptiv und noch ein paar Parameter drumherum. Was die dann machen, das ist im Prinzip deren Sache und die sagen das einem in der Regel auch nicht. Das heißt, was man dann bekommt, wenn man es nicht tut, das vorher anzupassen, ist dann halt ein bisschen mehr Glücksspiel. Und wie du sagtest, dann gehen dir halt plötzlich irgendwelche Übergänge verloren, beziehungsweise
oder sieht flau aus.
Werden dann härter gemacht oder wie bei mir, dann wird der schöne Cyan-Ton plötzlich zum Hellblau.
Ja, das kann dann passieren. Und das heißt jetzt, wenn man jetzt einen Druckdienstleister sucht, um seine Bilder zu drucken, dann kann es hilfreich sein, wenn man einen Anbieter findet oder mal prüft, wenn man seinen Anbieter schon hat, ob der auch Profile unterstützt und ob der diese Profile eingebettet haben will oder ob er sagt, es ist mir völlig egal, was du schickst, ich verwende das Profil. Das ist eher selten, aber habe ich auch schon gesehen. Aber es gibt Anbieter, die sagen, ja, du musst keins einbinden, dann machen wir eben, was wir immer machen und das klappt auch meistens ganz gut. Aber sie sagen, wenn du das Profil eingebettet hast, dann berücksichtigen wir das auch und machen eben keine eigenen Optimierungen. Und das kann ganz hilfreich sein, so in Spezialfällen, auch bei Schwarz-Weiß-Bildern oder so etwas, wenn ihr bestimmte Kontraste halt behalten wollt. Wenn ihr also einen Anbieter habt, der Profile unterstützt und es kommt euch wirklich auf die Details an, benutzt ruhig diese Profile. Macht gegebenenfalls mal einen AB-Test mit eurem Anbieter. Das heißt, schickt eine Datei ohne das Profil hin. Ganz einfach sRGB-Farbraum. Ja, das ist der Klassiker, wenn man nicht weiß, was gewünscht ist, immer sRGB exportieren und dann ist schon gut. Und dann schickt ihr dasselbe Bild nochmal hin mit dem eingebetteten Profil des Anbieters und dann guckt mal, inwieweit sich die Ergebnisse dann unterscheiden. Diesen Invest muss man einfach mal machen. Und dann kommt ihr entweder zum Schluss, dass ihr sagt, oho, das ist ja mal, also jetzt mache ich zukünftig immer das Profil. Oder ihr sagt, naja, wenn ich es jetzt nicht wüsste, auch egal. Und dann könnt ihr euch verdammt viel Zeit sparen. Denn das muss man auch sagen, bei aller Präzision, die man an den Tag legen kann und vielleicht auch möchte, man kann sich da auch ein ganz kleines bisschen von frei machen. Denn die meisten Anbieter da draußen, die ich kennengelernt habe, die verstehen ihren Job sehr, sehr gut. Wenn die eine Datei ohne Profil bekommen, wird die als sRGB behandelt. Und die wissen in der Regel ziemlich gut, was die Kunden wollen. Und nehmen wir zum Beispiel hier mal für Klostergeister, habe ich den Zor.com benutzt, den Zor-Dienstleister. Der bietet zwar auch ein Profil an, was man benutzen kann, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe einfach aus Lightroom die Bilder als sRGB exportiert und habe gesagt, mach mal. Und dann kamen die Bilder hier an, ich habe die alle ausgepackt, habe die alle vor mich hingelegt, habe mir die alle angeguckt. Und kein einziges Bild war dabei, wo ich gesagt hätte, das ist aber nicht so, wie ich es kenne. Und es waren bei den Klostergeistern die Bilder, die wir mitgenommen haben, natürlich alles Bilder, die wir sehr, sehr gut kennen. Also da war keine Überraschung dabei. Hat bei mir sehr gut funktioniert. Tja, was ist das Fazit? Muss man den ganzen Aufwand machen?
Weiß nicht. Also ich meine, man kann sich da auch in Fuß schießen. Ich habe nämlich mir das Profil von Zor runtergeladen, weil ich dachte, ja, mach doch mal hier Softproof und mach's mal richtig gut. Und dann bin ich eine halbe Stunde da gesessen und habe den Kopf gekratzt, warum das in Lightroom nicht angezeigt wird. Bis ich, weil die sogar Lightroom erwähnen auf ihrer Webseite, dummerweise.
Ja.
Und dann hat sich halt rausgestellt, das Profil, was die auf ihrer Webseite zum Download haben, ist ein CMYK-Profil und das geht das halt auf Lightroom nicht.
Geht halt in Lightroom nicht. Das musst du dann halt in Photoshop machen. Sonja sagt übrigens, ein Teilnehmer hatte Probleme dabei Zor. Also da kamen die Farben nicht so wie gewünscht und hat es dann nochmal drucken lassen. Die Frage wäre jetzt natürlich, hatte dieser Teilnehmer einen profilierten Monitor? Weil das ist ja genau der Punkt.
Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie sieht es mit den Farbsättigungen im Bild aus? Weil ich habe an den Wänden schon das ein oder andere sehr gefarbsättigte Bild gesehen. Mhm. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es beim einen oder anderen da ein bisschen Probleme beim Drucken gibt.
Ja, weil der Druck halt so knalleleuchtend eben nicht hinkriegt. Weil das ist halt der Punkt, wenn, das ist der allererste Schritt, über den wir vorhin gesprochen haben, deswegen war das auch der allererste, den wir hier erwähnt haben. Der Monitor muss möglichst verbindliche Farben anzeigen. Zeigt der Monitor irgendwas Schräges an und man glaubt nur, alles ist schön, dann kann man beim Druck halt die größten Überraschungen erleben, weil da kann sich der Dienstleister natürlich noch so viel Mühe geben. Wenn ihr glaubt, ihr schickt einen Grünton hin, tatsächlich schickt ihr aber einen Blauton hin, ohne das zu wissen, nur weil euer Monitor euch verarscht, dann dürft ihr euch halt nicht wundern, wenn ihr einen Blauton gedruckt bekommt. So ist es dann halt. Also erstmal dafür sorgen, dass das Monitorbild, also der Monitor, verbindlich eure Farben anzeigt. Dann könnt ihr bearbeiten. Und dann ist so meine Erfahrung, dass die meisten Anbieter auch als sRGB sehr, sehr gute Ergebnisse liefern. Außer Flyer-Alarm. Da geht's gar nicht ohne. Da müsst ihr euch an die Vorgaben und Beschnittzugaben halten, sonst ist alles kaputt.
Dann stimmt's aber garantiert, ne?
Aber die machen's auch, die drucken's dann tatsächlich nicht. Das wird echt abgelehnt, weil ich glaube, das ist für die einfach so ein Management da, den Aufwand gering zu halten mit irgendwelchen Reklamationen, die sagen, nee, wir sind hier ganz, ganz pingelig, mach das, weil wenn du das machst, wissen wir, du bist zufrieden hinterher.
Ja, klar.
Dann muss man den Aufwand eben treiben.
Das ist vielleicht auch so eine minimale Hürde, dass die Kunden halt dann auch beweisen müssen, dass sie ein bisschen was von dem Thema verstehen.
Ja. Und natürlich vielleicht auch, um Dienstleistung zu verkaufen, weil natürlich kann man, wenn man Geld reinwirft, sich das auch alles machen lassen von denen. Ist ja auch klar.
So, ich würde sagen, wir lassen das Thema Drucken mal für diese Folge jetzt belassen wir dabei. Wir haben noch
Thema noch
selber drucken, ne? Wir haben noch Thema Papier, wir haben noch Thema Ausstellen von Bildern und Vorzeigen von Bildern. Aber das machen wir dann in der nächsten Sendung.
Machen wir nächstes Mal. Alles klar.
Tjo, und jetzt das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von angelcamera.com, die mit dem Fotozubehör und 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein HappyShooting 2019. Und ich habe hier, Moment, ich muss das mal eben holen. Bitte nicht weggehen, Achtung.
So. Meine Damen und Herren, Chris holt
und
ein Gadget.
Und zwar, ja, das ist nämlich hier ein Gadget, das fast keinen Lärm macht. Pass mal auf, ich bewege es mal. Hast du was gehört?
Ich höre gar nichts.
Das ist der Red Rig V Slider Mini. Das ist ein Videoslider.
War das der, den du bei den Klostergeistern hattest?
Ja, ja. Also eine Videoschiene, ne? So ein Ding, wo man quasi eine Kamera draufschraubt, beziehungsweise einen kleinen Kugelkopf oder sowas, eine Kamera oben drauf. Und dann die Kamera entlang einer Schiene bewegen kann. Kennt man. Mhm. Slider in allen möglichen Größen.
Bisschen Parallaxe, kann ganz interessant sein, so bei Landschaftsaufnahmen, genau, oder Interviewsituationen.
Richtig. Und der V-Slider, das ist tatsächlich innerhalb kürzester Zeit zu meinem Lieblingsslider geworden. Mhm. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen läuft das Ding völlig, also quasi geräuschlos. Also wenn du jetzt hier natürlich so kräftig, also schwungvoll rangehst, dann macht das natürlich ein Geräusch. Aber bei den Geschwindigkeiten, die du normalerweise anlegst, hörst du den nicht. Der läuft auf kugelgelagerten Rollen und das richtig satt. Ja,
und die sind nochmal gummiert irgendwie und laufen in so einem
Profil. Die sind nochmal gummiert und laufen dann in so einem Aluprofil drin, genau. Mhm. Dann ist dieses Aluprofil.
Was? Oh, Entschuldigung. Profile, es sollte Profilsendung. Die Sendung mit Profil.
Dann ist das Ding einfach super, super handlich. Also sowas Handliches an Slider gibt's eigentlich nicht nochmal. Das kommt in drei Versionen, diese Mini-Version in 35 cm, in 45 und in 60. Mhm. Ich habe hier die 35 cm Version und die reicht mir quasi für alles aus, was ich bisher gebraucht habe. Da kannst du natürlich jetzt nicht diese meterlangen Kamerafahrten mitmachen, die man aber eh eigentlich nicht braucht. Aber was man super damit hinkriegt, sind so kleine Parallaxenfahrten, ne? So seitliche Geschichten. Da braucht man nämlich erstaunlich wenig Raum, beziehungsweise erstaunlich wenig Weg dafür.
Ja, vor allem, wenn man nah dran ist.
Genau, dieses Ding passt dann auch in wirklich jede Fototasche. Das ist echt handlich. Hat keine Füße, sondern unten auf der Unterseite so ein Stativgewinde. Das heißt, du kannst es auf ein bestehendes Stativ drauf machen.
Oh, gut.
Und es.
Das heißt, du kannst dann auch schräg im Raum schieben. Also kannst du den Parallaxe auch schräg nach oben oder schräg nach unten.
Wie du willst. Das ist auch ein Stativ. Ich habe mir da unten noch so eine Arca-Swiss-kompatible Platte hingeschraubt und oben noch so einen kleinen, das ist so ein kleiner Novoflex-Kopf. Also damit ist das Ding tatsächlich reisefähig, handlich.
Auf dem Stativ und wieder runter.
Und schnell auf dem Stativ. Mhm. Das Ganze, und jetzt kommt's zu einem absoluten Hammerpreis. So ein Slider, ne, da denkt man an ein paar hundert Euro und Mordsaufwand und so weiter. Das fängt hier bei 65 Euro an.
64,99. Da wollen wir mal genau sein, ne?
Und wenn man dann ein bisschen was drauflegen will, also für 10 Euro mehr gibt es dann die 60 Zentimeter Version. Die 45 Zentimeter ist dazwischen. Also ist preislich völlig unglaublich. Und ich sag du, diese Laufruhe, das ist so befriedigend. Ich hatte mal so ein Slider, der war so ein Gleitlager. Und das hat immer gehakelt und geruckelt. Und wenn du das einmal gehabt hast, dann willst du nie wieder was ohne Rollen. Und das in so einem Formfaktor. Also ich bin absoluter Fan von diesem Produkt. Das ist immer wieder eines dieser Produkte, die mir total gut reinlaufen.
Klasse. Ich sehe, es gibt auch noch zum Nachrüsten einen Motor dafür. Wenn du dann so Timelapse-Geschichten machen willst.
Ob der an den Mini ranpasst, weiß ich jetzt nicht.
Gibt's natürlich in groß, ne?
Es gibt diesen Motion Kit für Timelapse-Videoschienen, ob das jetzt für den V-Slider Mini passt oder nicht. Großen, ja. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt das
muss
auch noch. Also mit Steuereinheit und so weiter.
Witzig.
Aber der Slider alleine ist an sich ja schon.
Ja, ich fand den ganz witzig. Du hast mir den dann gezeigt. Das ist so ein bisschen so ein Gefühl wie so ein sinnvoll eingesetzter Fidget-Spinner, ne? die ja auch so richtig ruhig laufende Kugellager haben.
So ist das,
und,
ja,
und das ist das Ding auch. Also man schiebt den hin und her und das hat so einen leichten, satten Widerstand, aber gibt dann trotzdem ganz behutsam nach.
Ich gehe mal davon aus, dass das auch wahrscheinlich die gleichen Kugellager sind, die man auch in Fidget Spinnern findet. Also der erste Slider, der mit 3 Fidget Spinnern angetrieben wird.
Geil.
Jetzt bei Enjoyer Kamera und auf den eh schon günstigen Preis gibt es dann nochmal 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und super, wir sagen herzlichen Dank.
Tolles Ding.
Tschua.
Wir haben die Fragen. Hm?
Matthias fragt, höre gerade Folge 608. Das ist noch nicht ganz so lange her. Boris sagt, dass er Bilder von Kundenaufträgen als eigenen Lightroom-Katalog dupliziert. Mhm. Also du nimmst die, duplizierst die und speicherst die, archivierst die dann irgendwo weg.
Exportiere sie als eigenen Katalog. Das mache ich nicht ständig, aber es kommt vor. Mhm.
Gut. Dann schreibt Matthias weiter, da musste ich an die DSGVO denken. Sind Bilder personenbezogene Daten? Wie handhabt ihr die DSGVO-bezogenen Verpflichtungen? Speziell auf Anfrage Daten löschen.
Nächste Frage. Thorsten schreibt, guten Morgen. Ja, DSGVO, was soll ich sagen? Natürlich sind das personenbezogene Daten, wenn da Personen drauf sind. Vor allen Dingen bei einem Familienshooting mit Kindern oder so, natürlich. Und wie gehe ich damit um? Naja, die liegen halt nicht im Netz. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum so ein Lightroom Mobile mit Cloud Sync durchaus problematisch sein kann. Denn
Aber du erhebst ja die Daten und du benutzt sie dann auch, genau, und die sind ja noch bei dir vorhanden.
Na, selbstverständlich.
Dazu muss es ja, um mit der DSGVO zu kollidieren, muss es ja nicht im Netz stehen.
Richtig, deswegen liegen sie auch bei mir. Das heißt, ich habe die Kataloge immer bei mir lokal auf den Rechnern, beziehungsweise hier bei mir lokal auf meinem Netzwerk, auf der Netzwerkfestplatte, auf dem NAS. Und Backups, die ich davon mache, ich mache natürlich noch ein Backup von den Daten in die Cloud. Das ist tatsächlich ein externes Backup. Das wird aber verschlüsselt angelegt. Das muss dann genügen. Und sollte jetzt tatsächlich ein Kunde kommen und sagen, ey, du bist ein Arsch, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, bitte lösch alles, was du von mir hast und bestätige das. Ja, dann drücke ich auf den Knopf, markiere alle Bilder in meinem Lightroom-Katalog, markiere alle Dateien, die ich für diesen Kunden angelegt habe, weil ich habe hier bei mir für jeden Kunden ein eigenes Verzeichnis. Und dann schmeiße ich das aus dem Backup raus. Das kann man machen, selektive Dateien aus dem Backup rausschmeißen. Da habe ich ein Tool, also dieses Restore-Tool, damit kannst du halt auf dein Backup zugreifen und dann kannst du dann natürlich auch Daten rausschmeißen. Und dann müsste ich das machen. Und bisher ist das noch nicht vorgekommen.
Also Red Knight sagt im Slack gerade, aber die Daten sind doch zur Auftragsabwicklung nötig, also berechtigtes Interesse. Und die Datenhaltung bei dir ist irrelevant, also ja, Bestandteil der Dienstleistung. Das ist richtig,
aber nicht mehr.
Das ist richtig, aber wenn der Auftrag rum ist, dann müsstest du entweder die Sachen löschen oder du musst dem Kunden der Kunde muss dir quasi absegnen, dass du die weiter vorhältst. Weil was da passiert, ist nämlich gerne dann auch mal in einem halben Jahr die Frage, ich hätte gerne nochmal Bilder nachbestellt.
Exakt.
Oder ich möchte nochmal sowas Ähnliches machen und dann brauchst du eine Referenz. Richtig. Insofern lasse ich in so einem Fall tatsächlich die Kunden absegnen, dass die Bilder danach archiviert werden und teile ihnen den Grund dafür mit.
Ja. Ja, Datensicherung, schreibt Red Knight, ist auch ein Geschäftsinteresse. Das stimmt auch, wenn du die Sicherung der Daten als deine Dienstleistung anbietest. Das mache ich aber wiederum nicht. Also ich sage den Kunden durchaus hier, das sind eure Bilder, das ist euer Shooting.
Und das war's.
Sichert eure Bilder, das sind eure Daten. Also sichert die euch selber, da sind die Kunden für verantwortlich. Ich mache das hier trotzdem, aber ich gebe keine Garantie dafür, dass ich nach 10 Jahren die Bilder noch habe. Das ist schön, wenn das so ist und da freut sich der Kunde, aber ich biete das nicht als meine Dienstleistung an. Jetzt habe ich aber zum Glück halt einen Kundenkreis, wo die nicht mit irgendwelchen 5-seitigen Paragraphenwüsten kommen, die ich unterzeichnen muss oder die darauf bestehen, dass sie das tun müssen, sondern es sind alles Leute, die sagen, hey, geile Fotos und die freuen sich, wenn ich dann zum Jubiläum nochmal Zugriff darauf habe. Und die vertrauen mir, dass ich damit kein Schindluder betreibe. Und das nehme ich durchaus ernst. Deswegen nur verschlüsselte Backups, wenn es online geht und ansonsten bleiben die hier bei mir lokal. Und deswegen eben auch der Punkt, wo wir vorhin drüber sprachen mit Lightroom und mehreren Katalogen. Es ist mit einigen Fotos durchaus ein Problem, wenn ich sie nur im Hauptkatalog halten würde weil dann würden diese Bilder eben auch bei irgendwelchen Suchen auf dem Workshop oder sowas durchaus sichtbar werden. Und es gibt so die ein oder anderen Fotos oder Shootings, die definitiv nicht in meinem Hauptkatalog liegen, sondern die liegen nur in einem eigenen Lightroom-Katalog auf meiner externen Platte, damit die gar nicht erst irgendjemand zu sehen bekommt. Aus Gründen.
Was sind das denn für Fotos?
Private.
Gut. Frage von Thorsten. Guten Morgen. Seit Tagen geht mir ein Thema nicht aus dem Kopf. An euren Vorschlägen und Gedanken bin ich interessiert. Es geht um Folgendes. Auf einer Feier haben sowohl ich als auch ein beauftragter Fotograf Bilder gemacht. Meine Bilder sind in mein Lightroom importiert. Nun habe ich auch die Bilder von dem anderen Fotografen bekommen. Alle erhaltenen Bilder haben nun aber das Exportdatum, nicht das Aufnahmedatum. In Lightroom habe ich nun alle Bilder in Ordnern organisiert, importiert, sodass ich diese auch für mich wiederfinde. Nun meine Frage, würdet ihr das Datum in den Files entsprechend anpassen, damit ich in Lightroom die Bilder anhand des Datums korrekt vorfinde? Oder habt ihr noch andere Ideen? Bis dato habe ich mir kaum Gedanken dazu gemacht, aber seit dem Wochenende geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Also wenn ich das richtig verstehe, die Bilder vom anderen Fotografen hat der erstmal irgendwo exportiert?
Da gehe ich von aus, ja.
Davon gehe ich aus, weil wenn er die Originale von dem bekommen hätte, dann wäre ja in den EXIF-Daten das richtige Datum drin.
Also das ist zum Beispiel bei Hochzeiten häufig so, wenn du auf der Hochzeit unterwegs bist und machst Fotos, dann hast du halt logischerweise, wenn du es privat machst, importierst du die zu Hause, dann haben die das Datum von dem Tag, wo das Shooting eben stattgefunden hat, alles ist gut. Der Fotograf hat das natürlich bei sich zu Hause auch, bearbeitet die, gibt aber wahrscheinlich die RAWs nicht raus, sondern exportiert dann die bearbeiteten Bilder und das kann durchaus mal 3, 4, 5, 6 Wochen später sein. Und dann ist das plötzlich ein ganz anderes Datum. Ich hätte da tatsächlich keine Skrupel, das Datum zu ändern. Da gibt es ja in Lightroom direkt eine Funktion, dass man sagen kann, hier, da, Datum ändern. Und dann zählt er das einfach hoch und würde sagen, hey, die Feier war genau an diesem Tag. Und wenn ich mal irgendwo in so einen Datumordner reingehe oder eine Suche nach einem bestimmten Tag mache, dann möchte ich diese auch wiederfinden. Da hätte ich keine Hemmung.
Genau. Also das Datum-Feature, das ist tatsächlich sehr hilfreich, auch wenn man mal irgendwie vergessen hat, die Kamera richtig einzustellen oder im Urlaub irgendwie auf eine andere Zeitzone zu stellen. Dann kann man quasi die Bilder einfach quasi mit einem Zeitdelta versehen. Also sagen, okay, alles bitte relativ zueinander plus x Tage oder so.
Ja, oder minus n Stunden. Genau, kann man sowas mal anpassen. Ja, das würde ich schon machen. Ich glaube, das interessiert den anderen Fotografen auch nicht, unter welchem Datum du das bei dir auf der Festplatte ablegst.
Naja, letztendlich ist es natürlich wichtig, dass du die Bilder wiederfindest. Und wenn dein Ordnungssystem halt dann ganz massiv auf dem Datum fundiert ist, dann ist das sinnvoller. Für mich wäre es jetzt nicht so wichtig, weil ich meine Bilder halt in Sammlungen und Untersammlungen und solchen Dingen organisiert habe und meine Smart-Sammlungen, die ich da habe, die basieren jetzt, glaube ich, nicht auf dem Datum in der Regel. Das heißt, da tut's nicht weh. Mhm. Aber wie gesagt, jeder hat sein eigenes Ordnungssystem.
Genau.
Und dann muss man das halt da irgendwie reinpassend machen.
Die Alternative ist halt ein Stichwort Feier, Leerstelle, Name.
Zum Beispiel.
So, und dann, was weiß ich, 30. Geburtstag sowieso oder Hochzeit, Familie sowieso. Und dann findet man die ja auch wieder. Aber ja, wie Chris sagt, wenn du gerne nach dem Datum suchst, zack, änder das. Who cares? Wenn so, ihr das da draußen anders machen würdet, geht mal auf happyshooting.de zur Folge 612 612. 12 ist eine tolle Zahl. 612. Und schreibt mal in die Kommentare, wie würdet ihr damit umgehen mit dem Datum von fremden Bildern? Bin mal gespannt.
Gut. Gut. Das war's mit den Fragen. Jetzt kommen wir zum Terminkalender. Der hat immer noch, weil wir ja gerade jetzt in drei Folgen hintereinander quasi aufnehmen.
Sind ja quasi gerade nicht mal 24 Stunden vergangen seit der letzten Aufnahme.
Hatte immer noch keine Einträge, aber ihr dürft welche reintun. Falls ihr irgendwelche fotografischen Events in eurer Gegend findet oder interessant findet oder selbst veranstaltet, dann lasst es uns wissen und dazu gehören Ausstellungen, dazu gehören aber auch irgendwelche, ja, Fotowalks oder sonst was. Da gibt es ja genügend verschiedene Möglichkeiten. Dann werft uns die über den Zaun und wir bringen sie hier in die Sendung und in die Shownotes. Und der Platz, wo man das tut, ist happyshooting.de/Terminkalender.
Wunderbar.
Rinn mit den Terminen.
Immer her damit. Immer her damit auch mit euren neuen Bildern. Denn wir haben natürlich eine neue Aufgabe für euch. Und da gab es
Wir haben keine neue Aufgabe.
Weil, es gab einen Shootout. Ich habe das
auch schon entschieden. Wir machen ja im Vorfeld tatsächlich immer im Slack interaktiv das Auslosen der Aufgabe und da stellen wir immer drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Und hier stand jetzt zur Verfügung Mobil, Profil und Temperatur. Mhm. Die haben in der Regel so ein bisschen was mit der Sendung zu tun. Tja, und da gab es einen Gleichstand zwischen Profil und Temperatur, aber du hast dich jetzt einfach, du hast jetzt quasi die Diktatur ausgerufen und hast gesagt, ja, es ist jetzt.
Das ist keine Diktatur, das ist einfach aktive Entscheidungshilfe. Und deswegen habe ich mich für Profil entschieden. Weil Profil halt die gleichen Stimmenanzahl hatte, aber wir haben jetzt so viel über Profile gesprochen, bis hin zu dem Slider.
Außerdem hatten wir vom Sponsor ein Alu-Profil, also deshalb ist er noch mehr Profil.
Das geht gar nicht anders, da muss natürlich die Aufgabe auch so heißen und deswegen lautet die neue Aufgabe eben Profil und die läuft vom 13.06. bis zum 27.06. Das heißt, im Zeitraum zwischen dem 13. Juni und 27. Juni 2019 geht ihr los, macht ein neues Foto zum Thema Profil, ladet das dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Profil.
Ganz easy. Das hast du schön gesagt.
Da kann ich gut, ne?
So, dann sind wir tatsächlich heute mal ein bisschen früher schon wieder an dem Punkt angekommen, wo wir Danke sagen und allen, also da sind ja so viele Leute mittlerweile, die irgendwie hier was beitragen, sei das auf dem Workshop Brotaufstrich mitzubringen oder in den Social Media Links teilen oder Reviews schreiben oder Credits geben oder uns auf LibraPay unterstützen. Ihr seid alle klasse.
Das ist so toll wieder. Übrigens, wir hatten ja jetzt vor der Aufnahme überlegt, welche Aufgabe könnten wir dann vergeben, weil wir haben natürlich in der Notiz, dass wir eine neue Aufgabe ermitteln müssen. Haben wir alles gemacht und wir haben es wieder vergessen, den Polly im Slack zu starten, aber Dietmar hat mich daran erinnert, hallo, uns fehlt noch eine neue Aufgabe. Also an dieser Stelle nochmal danke an Dietmar im Speziellen und die Shownoter.
Nichts oder euch.
Im Allgemeinen, das ist echt eine ganz, ganz große Hilfe mit euch. Ganz, ganz toll.
Ja, weißt du, wir werden ja auch immer älter und seniler und dann sind wir darauf angewiesen, dass uns dann alle helfen, dass wir das auch noch richtig machen.
Genau. Und solange wir nicht vergessen, dass ihr uns helft, können wir uns auch bei euch bedanken. Das haben wir hiermit getan.
Und Jürgen hat uns noch ein...
Wir eigentlich am Ende, genau.
Genau. Jürgen hat uns noch ein One More Thing geschickt.
Ja. Lies mal vor. Soll ich? In Amsterdam gibt es ein Problem mit Selfies. Es gibt den Selfie-Alarm bei der Tulpenschau in Amsterdam. Die Blumenschau Keukenhof südlich von Amsterdam hat ein Problem mit Selfie-Touristen. Für ein schönes Motiv drängten sich die vielen Besucher an die Blumenbeete und trampelten den Rasen platt, sagte Keukenhof-Direktor Bart Siemering der Zeitung De Telegraph. Zitat: Wir können die Menschen nur noch mit Absperrkordeln und Ständen aus den Blumen heraushalten. In dieser Saison, die im vergangenen Wochenende zu Ende ging, hätten 1,5 Millionen Menschen den Park besucht. Das ist eine News der dpa.
Ja. Also ich wundere mich da jetzt nicht. Also im Zeitalter des Instagrams und sonstiger Online-Plattformen will man Bilder. Und wenn jetzt hier quadratkilometerweise Tulpenfelder mit tollen Farben da irgendwie hinter einem stehen, ja, dann ist das halt viel schöner, wenn man da reinlatscht. Also wenn die 1,5 Millionen Menschen im vergangenen, in der Saison hatten, dann gehe ich mal von aus, dass die das ja nicht gerade irgendwie finanziell stresst. Ich glaube, da möglicherweise zahlt man da ja was, um sich das anschauen zu dürfen, behaupte ich jetzt mal. Ich glaube, was die tun sollten, wäre vielleicht irgendwo tatsächlich so spezielle, was weiß ich, Fotografenplattformen aufzubauen. Ja. Irgendwelche Dinge, wo man tatsächlich auf einem Weg reinlatschen darf, den man dann hinter auf dem Foto vielleicht nicht so sieht. Und dann ist das die Instagram-Ecke oder sowas. Das würde ich tun und dann dafür nochmal irgendwie einen Euro extra verlangen oder so. Das ja, wäre doch schlauer, als sich dann zu beschweren, dass die Leute einem den Rasen zertrampeln. Ja, und wo dann ist, so sind wir denn? So.
Genau. Das finde ich auch gut. Also mit sowas offensiv umgehen, es zumindest versuchen. Ich weiß, dass das Flughäfen zum Beispiel nutzen, die dann sagen, hier, mach an der Stelle ein Foto von deinen Füßen auf unserem Teppich, ne? So als Gruß. Und verwende den Hashtag sowieso. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Marketing und das entwickelt sich streckenweise zu Running Gags an einigen Stellen. Manche Teppichböden haben da schon Berühmtheit erlangt, was dann auch Aufschrei gab, als der mal ersetzt wurde. Und das machen andere Stellen auch so, die dann einfach so einen Gag haben. Da steht ein Schild, hier ein Foto machen und Hashtag sowieso und dann bist du Teil der Community, wird gerne angenommen. Sowas sollte
man vielleicht. Ich behaupte jetzt mal, der Keukenhof-Direktor Bart Siemering hat wahrscheinlich einfach die Publicity in der Zeitung gewollt, weil ihm die 1,5 Millionen Menschen noch nicht reichen.
Wer weiß. Vielleicht gibt es auch nächste Saison Selfie-Punkte hier bei Happy Shooting. Diesen Tipp dürft ihr gerne kostenlos weiterverwenden.
Genau, und dann machen wir noch eine Drohnenecke. Da darf man dann mit seiner Drohne im gewissen Bereich fliegen. Und dann hat man diese immer nur tollen eine Bilder von oben und so. Na gut, wir, also. Vielleicht wisst ihr ja noch was dazu. Schreibt uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de